Ich lese aus Jakobus 1, die Verse 1 bis 4. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen.
Genau, hallo von mir auch noch für alle, die ich noch nicht gesehen habe in diesem neuen Jahr. Ein frohes, neues, gesundes, habe ich hier gelernt, heißt es hier, neues Jahr und auch ein gesegnetes neues Jahr. Ich bin Tobias und ich habe die Ehre, heute die erste Predigt in diesem Jahr bei Erlebt zu halten und sogar nicht nur das, sondern auch eine neue Predigtreihe zu starten. Und manche von euch, bei manchen weiß ich es, bei manchen bin ich mir gar nicht so genau sicher, wann ihr dazugekommen seid zu Erlebt. Manche von euch waren letztes Jahr zu einer ähnlichen Zeit auch hier und wisst ihr noch, was wir hier vorne gemacht haben vor einem Jahr? Weiß es noch einer? Ich glaube, eine Person sollte es wissen, das ist nämlich Saskia. Die stand nämlich hier vorne zusammen mit Christoph und hat gekocht. Vor einem Jahr ist schon wieder, die Zeit vergeht wirklich schnell. Und sie beiden haben gekocht, nicht einfach nur so, sondern es ging um die Predigtreihe über das Buch der Sprüche und die hieß, man nehme weise Zutaten für dein Leben. Irgendwie so war das. Ich werde heute nicht kochen, so viel verspreche ich schon mal, es tut mir leid, das wäre vielleicht auch nicht so lecker wie das, was Saskia gekocht hat. Aber es geht heute um diese Predigtreihe, um dieses Thema, mit dem wir uns die nächsten Wochen beschäftigen wollen, hat sehr viel Ähnlichkeiten zu dieser Predigtreihe über das Buch der Sprüche. Ihr habt es ja vielleicht am Titel schon gesehen. Was war der Untertitel bei Lifehacks? Praktische Tipps für dein Glaubensleben oder so. Und es sind sozusagen Lifehacks für unser Leben, praktische Anweisungen. Und genau darum soll es jetzt auch im Buch Jakobus gehen, um die es in dieser Predigtreihe geht. Und Jakobus, hat Christoph ja schon gesagt, ist wirklich so ein Mann, wie er geschrieben hat, anders als vielleicht Paulus an manchen Stellen. Er denkt nicht nur theoretisch über ein theologisches Thema nach, sondern sagt dann direkt, okay, wie kann ich denn das jetzt praktisch anweisen? Das macht Sinn für euer Leben, so kann euer Leben gelingen. Deswegen hat es viel Ähnlichkeit zur Weisheitsliteratur, wie zum Beispiel den Sprüchen, wo wir letztes Jahr hier standen. Aber keine Angst, wenn ihr sagt, oh, ich war letztes Jahr schon hier, ich weiß ja schon alles, es gibt noch mehr zu entdecken, das verspreche ich euch. Der Jakobusbrief, wer hat den denn eigentlich geschrieben? Jakobusbrief heißt er, wahrscheinlich Jakobus. Vielleicht denkt ihr ja, Jakobus habe ich schon mal gehört, habe ich irgendwo in der Bibel schon mal gelesen. In der Bibel gibt es leider mehrere Jakobusse. Allein schon zwei Jünger von Jesus hatten den Namen Jakobus. Und dann können wir denken, okay, war das einer von denen? Ich kürze es mal ab, ich zeige euch nicht die ganze Herleitung, wie man drauf kommt, wer das jetzt ist. Aber den Jakobusbrief hat nicht einer von den Jüngern von Jesus geschrieben, sondern da ist man sich eigentlich einig, das hat nämlich der jüngere Bruder von Jesus geschrieben, der jüngere leibliche Bruder von Jesus, der auch Jakobus hieß. Und dieser Jakobus, von dem lesen wir schon in den Evangelien, der war zu Jesu Lebzeiten eigentlich nicht so ein großer Fan von Jesus. Er war manchmal ein bisschen skeptisch, was er da gemacht hat. An einer Stelle wollte er ihn auch irgendwie wegziehen und rausholen aus dem Haus. Was macht er? Und man kann sich ja vorstellen, stellt euch vor, einer eurer Geschwister, mit dem ihr schon euer Leben lang vielleicht das Bad geteilt habt, den ihr morgens warten musstet, bis er aus der Dusche kam und so weiter, stellt sich auf einmal hin und sagt, ich bin Gott. Da würden wir vielleicht auch sagen, nee, ich weiß, ich glaube, du bist nicht Gott. Wenn du Gott bist, was bin ich denn dann als dein Bruder? Und er war skeptisch, völlig klar, kann ich völlig verstehen, als Bruder von dem, was Jesus getan hat. Er war kritisch und er hing nicht so wie alle Leute an seinen Lippen, er folgte Jesus nicht die ganze Zeit nach. Aber er fängt jetzt hier diesen Brief an, und das ist der erste Vers, den habt ihr vorhin Nadine ja vorgelesen, mit den Worten Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Diener des Herrn Jesus Christus. Und in diesen paar Worten steckt ein unglaubliches Bekenntnis und auch eine krasse Veränderung drin. Die Bezeichnung Herr verwendeten Juden eigentlich nur für Gott. Das war nicht etwas, man nannte nicht einfach nicht Herr Funk, sondern Herr, dieses Wort, das galt für Gott. Und Er nennt sich jetzt selbst Diener des Herrn Jesus Christus. Also Diener von seinem Bruder, den er jetzt Herr nennt, den er quasi mit Gott anredet. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass dieser Jakobus später nach Jesu Tod und Auferstehung einer der führenden Leiter der Jerusalemer, also der ersten Gemeinde war. Und er hatte da wirklich was zu sagen. Er war einer, der vorangegangen ist. Und die Frage, die ich mich gestellt habe, auch und die vielleicht auch stellt, okay, wie kommt es dazu, dass so ein Typ, der Jesus erlebt hat, auch als Kind, auf einmal zu so einer Person wird, die sagt, ich stelle mein Leben in den Dienst von Jesus. Ist ganz spannend, ganz genau kann ich es nicht sagen, aber was auf jeden Fall darauf hindeuten könnte, ist eine Stelle im Korintherbrief, in Kapitel 15, werden ganz viele Leute aufgezählt, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Als erst hat ihn Petrus gesehen, dann haben ihn 500 Leute gleichzeitig gesehen und haben erlebt, dass Jesus doch wieder lebt, dass er nicht tot geblieben ist. Und dann heißt es in Vers 7, danach zeigte er sich Jakobus. Und sehr wahrscheinlich ist, dass diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus sein Leben komplett verändert hat, dass ihn dazu gebracht hat, dass er gesagt hat, okay, er ist nicht nur einfach mein Bruder, was ich die ganze Zeit dachte, der vielleicht ein bisschen spinnt, sondern mein Bruder war wirklich Gott, er ist wirklich Gott, er ist wirklich der es wert ist, dass ich mein Leben für ihn lebe. Und er schreibt jetzt diesen Brief. Das war nur so eine kleine Einleitung und ich bin echt schon gespannt, was in den nächsten Predigten auch kommen wird über das Buch, weil das Buch ist echt herausfordernd und vollgepackt mit vielen Lifehacks für unser Leben. Und wenn man eine Sache gibt, die man Jakobus nicht unterstellen kann, ist es, dass er lange um den heißen Brei herumredet, weil das tut er nicht. Ihr habt es vielleicht vorhin in der Textlesung schon gehört und gedacht, oh, das ist aber ein spannender Text für den Start ins neue Jahr. Er fängt an in Vers 2 und schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Erachtet es als lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung, Prüfung fällt, so heißt es in anderen Texten. Und was ist das für eine steile Aussage so direkt am Anfang von dem Brief? Also er sagt nicht lange, oh, schön, ich freue mich, euch nochmal zu sehen, würde mich ihn mal, er könnte ja alles Mögliche am Anfang schreiben. Nein, er steigt direkt ein mit diesem Thema. Und Jakobus schreibt diesen Brief an Christen, die in der Fremde leben, das heißt Leute, die irgendwo nicht in Israel gewohnt haben, aber Judenchristen wahrscheinlich waren. Und er greift in dem Text verschiedene Themen, verschiedene Herausforderungen auch für Christen auf. Er redet über das Thema Armut und Reichtum, dass das ein Problem ist. Und eine Realität, die diese Menschen auch erleben mussten, war Verfolgung aufgrund ihres Glaubens. Aber er schreibt hier, wenn ihr Prüfung durchmacht, was sind diese Prüfungen? Sind es nur Verfolgung, ist es Armut? Aber nein, er schreibt ganz am Anfang, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmacht. Es geht hier Jakobus nicht darum, diesen Text zu schreiben an Leute, die eine bestimmte Art an Not durchmachen, wie zum Beispiel Verfolgung auf ihres Glaubens, sondern er sagt, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmacht, dann erachtet es oder seht es als einen Grund zur Freude. Und das können ganz verschiedene Herausforderungen sein. Krankheit, Einsamkeit, die Verlust eines Menschen, Niedergeschlagenheit, finanzielle Herausforderungen, eine ungewisse Zukunft, eine schwierige Ehe, die schwierige Erziehung meiner Kinder, fehlende Wertschätzung meiner Arbeit. Es können ganz große Dinge sein, wie zum Beispiel, dass mir eine wichtige Person in meinem Leben stirbt. Es kann aber auch was ganz Kleines sein, es kann eine kleine Herausforderung sein. Alles, was meinen Glauben herausfordert. Und die Frage ist natürlich, wie fordern diese Dinge oder wie prüfen diese Dinge meinen Glauben? Wenn ihr zum Beispiel, Christine hat gerade dafür gebetet, auch bei Tobi und Emma ist es der Fall, wenn ihr sagt, okay, ich weiß nicht, wie das finanziell meine Zukunft aussehen wird. Vielleicht geht es euch manchen so, sagt, ey, bei mir Finanzen, das ist gerade echt eine Herausforderung. Dann ist das genauso eine Prüfung, weil in diesem Moment stellt sich die Frage, okay, vertraue ich Gott, dass seine Zusagen gelten, dass er sagt, okay, macht euch keine Sorgen um diese Dinge, die ihr braucht, denn ich werde mich darum kümmern. Dann ist es eine Herausforderung meines Glaubens. Oder ist vielleicht das Thema Einsamkeit, dass du sagst, boah, ich sehne mich total nach einem Partner und dann wird mein Glaube genau in diesen Moment herausgefordert, dass dieser Zweifel vielleicht aufkommt an Gott, meinst du es wirklich gut? Oder Zweifel an mir selbst, sondern seinen Zusagen, wer ich bin. Bin ich wirklich liebenswert? Guck mal, sonst würden die Leute mich doch vielleicht auch anders wahrnehmen. Und das alles fordert unseren Glauben heraus. Es kann aber auch einfach sein, dass du vielleicht einen Arbeitskollegen hast und du kommst auf die Arbeit und jedes Mal flaumt er dich an und macht wieder irgendeinen komischen Kommentar und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Und es fordert deinen Glauben heraus, indem du sagst, boah, hau ich jetzt zurück oder gehe ich weinend in die Ecke oder kann ich vielleicht aufgrund meines Glaubens anders damit umgehen. Es fordert unseren Glauben heraus. Das sind alles Dinge, die unseren Glauben herausfordern. Halte ich weiter an Gottes Zusagen für mein Leben fest oder gehe ich eigene Wege? Und ich fand es sehr spannend, dass Jakobus hier nicht schreibt, falls ihr irgendwann mal in so eine Situation kommt, für den ungünstigen Fall, dass Prüfungen in eurem Leben kommen, dann... Nein, er schreibt nicht, wenn, nicht falls. Es ist nicht die Frage, ob solche Prüfungen in eurem Leben kommen, sondern wann. Wir haben manchmal die Vorstellung, und vielleicht ist das auch der Grund, warum du dich für den christlichen Glauben interessierst, dass wenn wir Christen sind, wenn wir unser Leben in den Dienst von Gott stellen, dass dann die großen Herausforderungen, die großen Prüfungen von uns ferngehalten werden. Na klar, wir wissen, das Leben ist nicht immer leicht, es kommen manche Dinge, aber wenn ich doch wirklich treu zu Jesus halte, wenn ich in den Gottesdienst gehe, wenn ich meinen Zehnten spende oder was auch immer, dann wird Gott doch wirklich... Das ist doch unser Deal doch eigentlich, oder Gott? Dann wird Gott die größten Herausforderungen in meinem Leben weghalten. Aber alles, was eigentlich mein Leben mir gezeigt hat, was mir die Erfahrung von anderen Christen gezeigt hat, was uns die Bibel sagt, ist was ganz anderes. Wenn du dich für Jesus interessierst, weil du denkst, dass dann die größten Herausforderungen in deinem Leben von dir ferngehalten werden, dann muss ich dich leider enttäuschen. Wir sehen gerade, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind und Menschen, die sagen, okay, ich stelle mich komplett in den Dienst für Jesus, dass sie eine Großzahl an Herausforderungen und Prüfungen in ihrem Leben erleben müssen. Und als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, dachte ich erst, wow, ist nicht so toll. Aber dann dachte ich, krass, wie realistisch und wie lebensnah doch die Bibel ist. Die Bibel sagt nicht hier einfach so, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist alles nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Alle werden dich nur noch in den Arm nehmen und es wird alles nur noch wie gebuttert laufen. Es ist alles wunderschön. So ist es nicht. Die Bibel malt uns keine Traumwelt. So ist es nicht. Wir leben in einer Welt, das sagt die Bibel, die aufgrund von Sünde mit Leid und Herausforderungen und Ungerechtigkeit bestückt ist, wo Ungerechtigkeit herrscht. Und Jakobus schreibt jetzt hier, seht es als einen besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr diese Dinge durchmacht. Auf den ersten Blick wirkt es ja fast so ein bisschen masochistisch. Er sagt, okay, hier, leidet, freut euch über das Leid. Freut euch, wenn ihr schwere Sachen, wenn ihr harte Herausforderungen habt, freut euch daran. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Leid, schwierige Zeiten, schwere Herausforderungen sind nicht an sich etwas, was uns freuen soll. Die normale Reaktion, und das finden wir auch überall in der Bibel, ist nicht Freude darüber, sondern es ist vielleicht Schock, Schmerz, Trauer, wenn diese Dinge kommen. Aber Jakobus schreibt, dass Gott in diesen Situationen, in diesen Herausforderungen, in diesen Prüfungen in unserem Leben am Wirken ist. Und das ist der Grund, ein Grund, den wir haben sollen und der uns Freude bringen kann. Aber was ist Gottes Wirken in diesen Herausforderungen? Ich lese noch einmal den Text ab Vers 2 vor. Ihr könnt im Programmheft gerne mitlesen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Der Grund, dass wir es als Freude erachten können, ist nicht die Prüfung an sich, sondern das, was das Ergebnis daraus sein kann. Das Ergebnis der Prüfung, nämlich Standhaftigkeit. Und Jakobus sagt, dass in diesen Herausforderungen ist Gott in deinem, in meinem Leben, in unserem Leben am Wirken. Er gebraucht sie, um euch standhaft zu machen. Und diese Standhaftigkeit soll dazu führen, dass wir an das Ziel kommen, nämlich vollkommen und makellos zu sein und dass es uns nichts mehr fehlt. Ich habe euch mal ein Beispiel aus meinem Leben mitgebracht. Ich spiele Badminton. Im Moment nicht, weil meine Handgelenke kaputt sind und da vorne spielt Gabi, die kommt gleich auch vor in dem Beispiel. Ich spiele Badminton schon lange Zeit und als ich nach Potsdam gezogen bin, bin ich in einen Badmintonverein bei Gabi mit reingegangen und in dem Badmintonverein waren viele Leute und ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber die nicht ganz so gut gespielt haben wie ich Badminton. Das heißt, wenn ich jetzt Badminton spiele und ich spiele immer nur gegen diese Leute, dann muss ich mich anstrengen an manchen Punkten vielleicht, aber an manchen auch nicht so, und ich gewinne gegen sie. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass ich den schweren Ball, der für mich der schwerste ist, nämlich, wer Badminton spielt, weiß es vielleicht, ein langer Ball hinten auf die Rückhand, dass ich diesen Ball nie zugespielt bekommen habe von vielen von den Leuten. Das heißt, wenn ich gegen die spiele, ich werde nicht wirklich besser. Ich kann mich natürlich freuen, dass mein Leben ganz schön ist, es ist keine großen Herausforderungen, dass das Spielen Spaß macht, dass ich meistens als Gewinner vom Platz gehe, aber wirklich besser werde ich nicht. Ich habe festgestellt, wenn ich dann manchmal gegen Gabi gespielt habe, dass dieser Ball auf einmal kam und ich auf einmal völlig verwundert war, oh, wie soll ich den denn jetzt kriegen? Und dann irgendwie nur so einen halbherzigen Ball in die Mitte gespielt habe und dann kam der Schmetterball von Gabi und das war's. Was ich gemerkt habe beim Badminton, eigentlich besser werde ich nicht nur durch Gegner, die vielleicht schlechter sind oder mein Niveau haben, sondern ich werde besser durch Herausforderungen. Durch Leute, die mich herausfordern, die mich an meine Grenzen bringen, durch solche Situationen. Das ist im Sport ist das so. Und vielleicht für die Leute, die sich für Fußball interessieren, habt ihr schon mal festgestellt, dass Fußballspieler, die eine krasse Verletzung erleben und die sie komplett aus dem Spielbetrieb nimmt, kurze Zeit später oft so eine Nachricht bei Facebook oder was auch immer teilen, nämlich die Nachricht, ich werde kämpfen und ich werde stärker zurückkommen. Man könnte ja meinen, das ist so eine Durchhalteparole für die Fans, ja, ich werde stärker zurückkommen. Aber ich glaube, dass da schon was drinsteckt, was mehr ist als einfach nur so ein Spruch. Nämlich, in dieser krassen Herausforderung für so einen Spieler, der wahrscheinlich nur dafür lebt, jetzt Fußball spielen zu können und jetzt kann er es nicht, steckt doch die Möglichkeit in dieser Situation, dass er viel mehr wertschätzt. Ey, ich will wirklich Fußball spielen. Das ist es, wofür ich wirklich kämpfe. Dafür setze ich mich ein. Und er wird vielleicht nach der Verletzung nicht mehr so fit sein, dass er vielleicht immer wieder vielleicht mit Problemen mit seinem Knie haben wird. Aber er wird vielleicht mental ganz anders an die Sache drangehen, weil er wertschätzt in dieser Herausforderung der Verletzung, das ist es, wofür ich leben will. Ich will wieder auf dem Platz, ich will wieder Fußball spielen. Und was Jakobus hier sagt, ist, dass es nicht nur im Sport so ist, dass Herausforderungen uns irgendwie stärker machen, sondern dass es auch in Bezug auf unser geistliches Leben genauso ist, unser Leben als Christ. Herausforderungen und Prüfungen sind nötig, damit wir unser Ziel erreichen. Ihr müsst das größere Bild auf euer Leben sehen und das kann euch zum Grund zur Freude werden, mitten in Herausforderungen. Und ich habe mir drei Dinge sind mir aufgefallen, wo Beispiele dafür sind, wo Herausforderungen und Leid und vielleicht an manchen Stellen wirklich Leid Dinge bewirken können in unserem Leben, die so nicht entstehen würden ohne diese Herausforderung. Zum Beispiel das Thema Demut. Ich muss euch leider bekennen, dass ich zwei verschiedene Sichtweisen auf das Elternsein hatte. Einmal bevor ich Vater war und einmal nachdem ich jetzt auch wirklich Vater bin. Ich muss leider gestehen, dass ich manchmal im Supermarkt war, bevor ich Emil hatte. Und dann war so ein Kind an der Kasse mit seinen Eltern und das Kind ist völlig ausgetickt, hat geschrien, wollte irgendwas haben, weiß nicht, ein Lutscher, und war am Schreien. Und innerlich waren, ich habe es nie gesagt, aber innerlich waren schon manchmal so Gedanken, wo ich gedacht habe, komm, so schwer kannst du jetzt nicht sein, euer Kind unter Kontrolle zu bringen. Also wenn irgendwas ist wahrscheinlich auch in der Erziehung falsch gelaufen, dass ihr das mit dem Kind nicht, also ich habe es nicht immer so gedacht, aber manchmal waren schon so Gedanken. Und dann ist vielleicht das Elternteil auch mal ausgerastet und hat das Kind angeschrien und dann da kam der nächste Gedanke, wo ich dachte, ja, also was könnte man aber auch besser machen? Also jetzt nicht im Anschreien oder was auch immer. Ich habe gelernt, demütig an dem Punkt zu sein, nämlich durch die Erfahrung, selbst im Supermarkt zu stehen und Emil zu haben mit einem kleinen Kind, das in der Trotzphase ist mit 2 Jahren und einfach eine Sache will und einfach gar keinen Bock hat, auf dich zu hören und schreit und man selbst vielleicht gerade kaputt ist und schon vorher vielleicht eine halbe Stunde im Auto oder was auch immer ordentlich und vernünftige Art und Weise mit ihm geredet hat und irgendwann aber auch an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich muss ihn jetzt einfach auch packen und sagen, so, du bleibst jetzt hier, bleibst jetzt im Kinderwagen sitzen. Das hat mich Demut gelernt, Demut, die ich wahrscheinlich ohne diese Herausforderung, die ich selbst erlebt habe, nicht erlebt habe. Oder sei es das Beispiel Mitgefühl. Manche von euch haben vielleicht in ihrem Leben schon schwere Dinge durchgemacht, Leid, vielleicht eine Krankheit. Und ist es nicht so, dass genau diese Momente, diese eigenen Erfahrungen, diese eigenen Herausforderungen, diese Prüfung euch Mitgefühl und Mitleid auf eine Art und Weise vermittelt haben für andere Menschen, die leiden, die ihr ohne dieses eigene Leid nicht hättet? Vielleicht ist es, dass jemand euch bekennt, dass es in seiner Ehe absolut schwer gerade ist. Und dann könnt ihr sagen, natürlich, ja, das ist doch Quatsch, ihr sollt doch zusammenhalten. Aber wenn du vielleicht selbst erlebt hast, so einfach ist das manchmal nicht. Selbst wenn ich mit Gott unterwegs bin, es ist nicht immer einfach, mich auf den anderen einzulassen, dem anderen zu lieben. Dann erwächst in dir vielleicht ein Mitgefühl, was du ohne die eigene Herausforderung in deinem Leben gar nicht hättest. Und ein drittes Beispiel ist, glaube ich, der Glaube an sich selbst. Wenn Herausforderungen in dein Leben kommen, dann ist es quasi so, als ob Gott dir die Frage stellt, bist du bereit, mir immer noch zu folgen, wenn die Herausforderungen ganz krass sind. Und ich glaube, erst die Prüfung zeigt dir, wo du im Glauben wirklich stehst. Hast du dich für den christlichen Glauben entschieden, damit Gott dir dient oder damit du Gott dienst? Was ist es? Und es gibt ein Lied im Moment, das so eins meiner Lieblingslieder ist. Das ist auf Englisch. Das heißt Take Another Step. Und da gibt es eine Strophe, und die habe ich euch einfach mal übersetzt, und die das ziemlich, ziemlich gut auf den Punkt bringt. Da schreibt der Sänger: Wir leben aus Glauben und Vertrauen und nicht aus dem, was wir schon sehen können. Und wir wissen, dass das wahr ist. Wir bekennen es, wir singen davon und wir lieben es, wie es sich anhört. Aber niemand von uns kann auch nur anfangen, es zu verstehen, was das wirklich heißt, bis wirklich alle Lichter ausgehen. Wenn es nichts mehr gibt, an dem wir uns festhalten können, außer den Zusagen und Versprechungen, die Gott uns gegeben hat. Erst durch die Herausforderung, erst durch die Prüfung wird dein Glaube sichtbar und kann wachsen. Es gibt keinen Weg zu so einer Demut, zu so einem Mitgefühl oder zu so einem Glauben, der nicht durch Prüfung oder Herausforderung führt. Und Jakobus sagt, wenn ihr das seht, seht es als Grund zur Freude an, indem ihr daran denkt, was Gott Gutes daran tun will. Zum Beispiel, wenn dein Arbeitskollege dich anflaumt und du denkst schon wieder, wie gehst du damit um? Wirst du sauer? Wahrscheinlich. Ziehst du dich zurück und schreist zu Gott und sagst, vielleicht ist es nicht nur dein Arbeitskollege, sondern ein Chef, dann hast du nämlich nicht so die Möglichkeiten, wirklich einzugreifen vielleicht. Sagst du, Gott, wie kannst du es denn zulassen? Warum habe ich denn so eine Mistarbeit hier? Warum muss ich denn unter diesen Bedingungen hier sein? Oder ist deine Sichtweise vielleicht, dass du sagst, okay, das ist einfach Mist gerade, aber Gott, vielleicht willst du mir auch durch diese Zeit Geduld, Ausdauer beibringen, die so wichtig für mich ist. Und das ist eine andere Sichtweise, die, absolut verstehe mich nicht falsch, nicht super einfach ist, aber die vielleicht wirklich gut ist. Und Jakobus sagt, was solche Zeiten bewirken können, ist, dass sie Standhaftigkeit hervorbringen. Denn in Prüfung sehe ich, wo ich stehe, wo ich dran bin, und sie werden dann Standhaftigkeit hervorbringen. Was meint er mit Standhaftigkeit? Wenn ihr mal durch die Bibel lest, durch das ganze Neue Testament, wird euch auffallen, dass dieses Wort Standhaftigkeit, so dann an manchen Stellen mit einem anderen deutschen Wort wiedergeben, aber es kommt dauernd vor. War mir vorher gar nicht bewusst, dauernd steht Standhaftigkeit. Und Standhaftigkeit bedeutet so viel wie die Fähigkeit auszuhalten, standzuhalten, auch unter schwierigsten Bedingungen. Aber Jakobus sagt nicht, diese Standhaftigkeit ist nicht das Ziel von diesen ganzen Prüfungen, sondern es ist mehr das Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Prüfungen können zu Standhaftigkeit führen, und wir müssen standhaft sein in diesen Herausforderungen. Und das wird dazu führen, dass das Gute, was Gott in unserem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommt. Und das müssen wir lernen, diese Standhaftigkeit. Und vielleicht ein kleiner Einschub an der Seite, wenn du hier sitzt und denkst, ja, das habe ich schon oft gehört, vielleicht auch von Christen, hier die Prüfung und alles, da ist doch ein Sinn drin, Gott will dich verändern und es ist alles ganz einfach. Siehst du, in allem ist doch irgendwie ein Sinn, alles, was du erlebst, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. In allem kann man Sinn finden. Ich glaube, das ist oft nicht der Fall, zumindest nicht in der Hinsicht, dass das Leid, das, was ich durchmache, vielleicht wenn es an manchen Stellen wirklich Leid ist, irgendwie gut ist. Es gibt Dinge, die wir als Menschen erleben müssen, auch als Christen erleben müssen, und vielleicht auch manche von euch hier oder auch schon mussten, die sind einfach schlecht. Herausfordernd, wo wir vielleicht nie verstehen, bis ans Ende unseres Lebens, was war denn jetzt irgendwie der Sinn da drin? Was sollte das? Aber das ist auch gar nicht das, was Jakobus hier meint. Vielmehr geht es darum, in Herausforderungen, ob ich sie nur verstehe oder ob ich sie nicht verstehe, warum das Ganze jetzt passiert, zu erkennen, dass Gott sie immer nutzen will, um seinem Ziel für mein Leben näher zu kommen. Und das ist, was Vers 4 sagt, vollkommen und makellos zu sein und dass uns an nichts mehr fehlt. Was es eigentlich in anderen Worten heißt, dass wir seinem Sohn, Jesus Christus, ähnlicher werden. So werden wir er. Und das ist letztlich Gottes Ziel für unser Leben. Was ich aber festgestellt habe, bei mir, und vielleicht kennt ihr das auch, dass wir oft so eine Vermeidungstaktik eigentlich für unser Leben leben. Wir wollen Herausforderungen vermeiden, schwierigen Situationen entfliehen, aufgeben und selbst bemitleiden. Wir wollen vielleicht als Christen Veränderung für unser Leben. Wir hätten gern Dinge, die vielleicht in der Bibel auch mit den Früchten des Geistes beschrieben werden. Mehr Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Alles super Sache. Klar, stellen wir vielleicht auch manchmal auch fest, genau an dem Punkt Geduld, da habe ich voll den Mangel, das hätte ich gerne. Aber wir wollen, dass Gott uns die wie so ein, mit so einem Zauberstab auf uns drauf tickt und dann haben wir es. Wir wollen aber nicht, dass das Ganze durch Herausforderungen, durch Prüfungen geschieht. So funktioniert es aber. Gottes Weg dahin ist durch Herausforderungen, durch Prüfungen, in denen wir standhaft sind. Und wenn du dich fragst, was Gottes Ziel für dein Leben ist, vielleicht ist es ja ganz cool am Anfang des Jahres, dann wird, glaube ich, an vielen Stellen der Bibel deutlich, dass es Gottes Ziel weniger ist, dass du ein glückliches Leben führst, vielmehr, dass du seinem Sohn ähnlicher wirst. Er ist mehr an deiner Heiligkeit interessiert als an deinem Glücklichsein. Er ist mehr an deiner Treue interessiert als an deinem beruflichen oder finanziellen Erfolg. Er ist mehr an einer wirklichen Freude, die dir nicht mehr genommen werden kann, interessiert, als am kurzfristigen Spaß. Und was vielleicht manchmal am härtesten ist, er ist mehr an deinem Wohl interessiert als an deinen Wünschen. Und er hat dieses Ziel nicht für unser Leben, weil er uns irgendwie klein halten will, weil er sagt, das gönne ich euch nicht, sondern weil er sagt, weil er weiß, das ist das, was ihr wirklich in eurem Leben braucht, das, was euch wirklich erfüllen wird, das, was ihr wirklich braucht, um wirklich vollkommen zu sein. Aber wie kann ich so standhaft sein? Es klingt ja vielleicht auch einfach so einfach, und es wäre ja schön, wenn es immer so ist. Ich habe eine schwere Zeit und diese schwere Zeit führt dann dazu, dass ich standhaft bin und das Gutes in mir vorbringt. Aber passiert das wirklich automatisch? Passiert es immer so? Zeigt uns nicht gerade die Erfahrung aus unserem eigenen Leben, dass es oft nicht so ist, dass vielleicht auch bei anderen Leuten es nicht, dass Leute an großen Herausforderungen zerbrechen, dass es uns lähmt, dass ihr Vertrauen zu Gott abnimmt, dass Gott scheinbar nicht diese Situation nutzt, um die Leute oder uns ihm ähnlicher zu machen. Und ich glaube, ja, das stimmt. Es ist keine Gleichung, die immer so, keine logische Folge, die immer so aufgeht. Also Prüfung, Herausforderung plus ich gleich Standhaftigkeit, die zu einem makellosen Leben führt. Diese Gleichung geht nicht immer automatisch so auf. Aber die gute Frage, die ihr euch vielleicht auch stellt, wie kann denn diese Gleichung aufgehen? Wir haben hier ein paar Psychologen unter uns sitzen, die den folgenden Begriff vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht auch nicht. Dann lernt ihr auch noch was Neues. Ich habe einen Artikel diese Woche gehört über den Begriff, gelesen, über den Begriff Resilienz. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Resilienz. Ich finde das Wort sehr schwer auszusprechen. Aber Resilienz ist eigentlich ein Begriff aus der Physik. Und er bezeichnet in der Materialforschung hochelastische Stoffe, die nach jeder Verformung ihre ursprüngliche Form wieder annehmen. Also, ich habe euch mal mitgebracht, das ist jetzt nicht das Beste, ein Gummi. Habt ihr vielleicht schon gesehen, das ist leider nicht so mega elastisch, aber wenn ich dieses Gummi ziehe, wenn ich das drücke, wenn ich das knete oder was auch immer, das Gummi geht immer wieder in seine Ursprungsform zurück. Das sind resiliente Werkstoffe. Aber seit den 50er Jahren gibt es diesen Begriff Resilienz auch in der Psychologie. Resilient ist jemand, der die seelische, emotionale Widerstandskraft aufbringt, sich von Stress, Krisen, Schicksalsschlägen charakterlich nicht zu verbiegen zu lassen, sondern das Beste aus dem Unglück macht, daraus lernt und die sogenannte Leidenserfahrung über sich in diesen Leidenserfahrungen über sich selbst hinauswächst. Es geht darum, Krisen, Rückschläge, Verluste und Trennung so zu meistern, dass wir uns nicht davon unterkriegen lassen. Und statt hilflos das eigene Leben irgendwie zu betrachten, gibt Resilienz die Kraft, weiterzumachen und sich den Herausforderungen zu stellen. Und die Frage, die sich Psychologen stellen und gestellt haben, ist, warum gibt es manche Menschen, die resilient sind, widerstandsfähig, standhaft und andere nicht? Warum gibt es anscheinend so Stehaufmännchen, wie wir es ja auch haben, die, egal was kommt, sie sind widerstandsfähig. Nichts wirft sie aus der Bahn, sondern es lässt sie irgendwie stärker herauskommen. Und was die Forschung sagt, ist es, dass Resilienz etwas ist, was wir lernen können. Und zwei Sachen sagt sie, die absolut wichtig dafür sind, um so widerstandsfähig und standhaft zu sein. Eine erste Sache ist, resiliente Menschen haben das Ziel im Blick. Sie wissen, was das Ziel ist, worauf sie hinleben. Und eine zweite Sache ist, sie versinken nicht in den Herausforderungen, sondern schauen auf die Möglichkeiten, die die Krise, die Herausforderung, vielleicht auch das Leid ihnen bietet. Wie die Möglichkeit besteht, dass es sie stärker macht. Und eigentlich, wenn man sich den Text von Jakobus anguckt, das ist nicht erst seit den 50er Jahren, sondern schon vor 2000 Jahren geschrieben, ist es, was Jakobus schreibt, sehr ähnlich. Er sagt, ey Leute, wenn ihr Prüfung durchmacht, dann seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. In anderen Übersetzungen heißt es, erachtet es als pure Freude. Jakobus fordert uns hier auf, seht die Umstände, die Herausforderungen aus einem anderen Blickwinkel. Er sagt damit nicht, ist doch alles nicht so schlimm, stellt euch nicht an, aber er sagt, schaut auf Gottes Handeln in diesen Situationen, seht, was Gutes auch in den diesen Herausforderungen entstehen kann. Der Weg, wie wir zu wirklicher Freude sogar in Prüfungen und Herausforderungen kommen können, ist, indem wir unsere Sichtweise ändern, indem wir uns bewusst dazu entscheiden, und das ist eigentlich diese Standhaftigkeit. Standhaftigkeit ist nichts irgendwie ein passives Aushalten, so wie wenn die Bibel von Standhaftigkeit spricht, sondern es ist ein bewusstes Dagegenstellen, ein bewusstes Sicht, die Sichtweise zu ändern, indem ich darauf schaue, was Gott vielleicht tun kann. Und ich muss nicht leugnen, dass Prüfungen und Herausforderungen schwer sind, aber ich kann meinen Blick auf das Ziel richten. Und in Vers 12, steht nicht bei euch im Programmheft, ein bisschen weiter, schreibt Jakobus es noch mehr. Er sagt, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben haben. Wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Das ist unsere Perspektive. Das ist, worauf wir leben. Das ewige Leben bei Gott. Das ist unser Ziel. Egal, was gerade in unserem Leben passiert. So wie ein Sportler, der in der Verletzung, die ihn wahrscheinlich total zurückwirft, nicht den Blick die ganze Zeit nur auf seine Verletzung wirft und sagt, boah, das war's jetzt. Hat alles keinen Sinn. Sondern der sagt, in der wahrscheinlich total krassen, schwierigen Reha, die er durchmachen muss, wo er alleine in wahrscheinlich einem Fitnessraum für Monate sitzt, während seine Kollegen draußen auf dem Spielfeld Spaß haben können, da sitzt und sagt, nein, ich streng mich jetzt an. Ich racker mich, ich halte durch diese Zeit, ich bin standhaft, weil ich weiß, ich habe dieses Ziel, ich will wieder auf den Platz und ich will gewinnen. Und vielleicht sitzt du jetzt trotzdem hier und sagst, ja, ist ja toll, was du sagst, Tobias. Ich würde ja gern meine Sichtweise ändern, aber das klappt nicht. Denn der ganze Mist in meinem Leben ist einfach zu groß. Ich kann nicht irgendwie positiv denken und einfach wieder aufstehen. Das klappt nicht. Ich finde es total schwer, ich finde es total herausfordernd. Es ist nicht so einfach. Ich sehe das negativ und Gottes Wirken kann ich irgendwie auch nicht sehen. In der Resilienzforschung gab es noch einen weiteren Punkt, den ich in dem Artikel gelesen habe, der absolut entscheidend dafür ist, ob Menschen standhaft sind und weitermachen oder nicht. Sie brauchen eine Bezugsperson, der sie vertrauen können und die sie durch diese Zeiten der Herausforderung durchhilft. Eine Person, die in diesen Zeiten an ihrer Seite ist, die ihnen Kraft gibt, ihr Wegbegleiter ist, der sie versteht, der mit durch die Herausforderung geht, sogar auch, wenn man mal nicht standhaft ist, an der Seite bleibt. Und wisst ihr, und das ist so cool, genau so eine Person, wenn du Christ bist, hast du in Jesus Christus. Ich möchte euch zum Abschluss einen Text aus dem Hebräerbrief vorlesen. Ich habe den auch hier vorne, genau. Dort schreibt der Schreiber, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns doch so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und jetzt der dritte Vers. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, nicht mehr standhaft zu sein, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Und dann steht hier dieses Wort im Griechischen genau das gleiche, was auch in unserem Text für Standhaftigkeit steht. Jesus war standhaft. Für Jesus war das nicht einfach alles easy, es war nicht alles entspannt. Er kannte die gleichen Kämpfe, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Zweifel, wie wir in der Predigtreihe über die Versuchung auch gesehen haben. Er kannte auch diesen Wunsch oder vielleicht die Gedanken, vielleicht eine Abkürzung zu gehen und zu sagen, nee, ich bleibe jetzt nicht standhaft, sondern ich suche mir einen leichteren Weg. Aber er blieb standhaft. Und deshalb gilt jetzt für uns, selbst wenn ich versage, komme ich ans Ziel, weil er ans Ziel vorausgegangen ist. Und wenn ich verzweifelt bin, wenn du verzweifelt bist, dann hast du in Jesus jemanden, der dir zur Seite steht. In Jesus jemanden, der mit dir geht, der den nächsten Schritt geht, der den nächsten Schritt geht, auch den nächsten Schritt. Wenn du gar nicht weißt, was ist denn überhaupt, worauf ich jetzt hinlaufe, dann weißt du, Jesus ist aber an deiner Seite und er geht mit dir diese nächsten Schritte. Und vor allem hast du jemanden, der in diesen Herausforderungen und Prüfungen dich absolut versteht, weil er genau das Gleiche durchgemacht hat. Und ich möchte dich heute einfach einladen, wahrscheinlich gibt es noch viele Fragen zu so einem Thema, aber einfach einladen, wenn du in solchen Herausforderungen steckst, und sie werden kommen, wenn du jetzt noch nicht drin steckst, das kann ich dir versprechen, dann richte ganz bewusst deinen Blick auf das Ziel, nämlich dass Gott was mit dir tun will und auf das ewige Leben und wende deinen Blick auf Jesus. Hin zu Jesus, er ist bei dir, er geht mit dir diesen Weg. Und wenn es einen Beweis gibt, dass Gott aus dem größten Mist etwas Wunderschönes machen kann, dann ist es doch Jesus, der für uns alles erduldet hat, der am Kreuz hing, nackt, verspottet und es sah aus wie die größte Niederlage, wie der größte Niederlage. Aber genau diese Niederlage wurde zum größten Triumph, indem er den Tod besiegte. Seht es als besonderen Grund zur Freude an, weil ihr das Ziel seht, weil ihr Jesus habt, weil er euch zu einem Menschen machen will, der so ist wie er. Und das geht nicht ohne. Und wir haben ja gerade für Tobi und Emma gebetet und Phil und Chris, die sind jetzt auch hier. Und für euch, Tobi, ist es natürlich jetzt auch so. Ihr seid jetzt als Pastor und ich kann euch versprechen, aus meiner Erfahrung, auch wenn ich noch jung bin, Christoph kann wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen erzählen, es werden Herausforderungen kommen. Auch in dieser Art, Herausforderungen im Team vielleicht, in der Gemeinde mit einzelnen Leuten. Momente, wo ihr einfach sagt, ich habe keinen Plan, wie ich das denn überhaupt meistern soll. Aber ich möchte einfach zusprechen und sagen, richtet euren Blick darauf und auch für euch in einem neuen Land, richtet euer Blick auf Jesus und auf das Ziel, warum ihr das tut und dass Gott vielleicht auch gerade diese harten Zeiten absolut wertvoll für euer Leben sind, weil sie Dinge hervorbringen können, die sonst nicht kommen würden. Und das wünsche ich uns und das wünsche ich uns allen. Lasst uns unseren Blick auf Jesus richten. Amen.